Guten Morgen zusammen.
Ein frohes, gesegnetes neues Jahr.
Ich möchte die Predigt als Einleitung einen Vers vorlesen aus 1. Mose 33, Vers 20. 1. Mose 33, Vers 20. Und da schreibt Luther in der Bibel von 1984, steht es so drin, sonst lese ich die Elberfelder Bibel, dass Jakob, als er von Peniel nach Sichem zieht, einen Altar baut. Und da heißt es, und er richtete daselbst einen Altar zu und rief an den Namen des starken Gottes Israels. Der Vers, der hat mich gepackt. Er rief an den Namen des starken Gottes Israels. Vier Dinge, ganz kurz, dann bin ich auch schon mit dem Vers fertig. Jakob betet ernstlich. Er hat nicht nur geplappert, er hat den Namen Gottes angerufen. Jakob tut das im Angesicht der Heiden, vor Sichem. Da, wo man andere Götter hatte, ruft er Gott an. Vielleicht für uns eine Motivation, zur Gebetswoche zu gehen. Er ruft Widerstand hervor, Widerspruch. Einer, der einen anderen Gott anruft. Und warum tut er das? Weil drittens, er weiß, Gott ist stark. Gott ist stark. Ist das nicht ein Zuspruch und Trost für unseren Glauben und für das kommende Jahr? Gott ist stark. Und dann das vierte, Jakob weiß, dass es der Gott Israels ist. Und wer war Israel? Das war Jakob. Das war der Name, den Gott ihm gegeben hatte. Jakob sagt, mein Gott ist stark. Und das wünsche ich uns fürs nächste Jahr. Ich habe mich gefragt, weiß ich das auch? Weiß ich das? Dass mein Gott stark ist, ja klar ist Gott stark. Aber wie stark? Wie stark? Kriegt er die Sache mit der Ukraine in den Griff? Hat er unsere Gesundheit in der Hand? Schafft er es uns vielleicht im kommenden Jahr von Corona mal frei zu machen? Wenn er das alles schafft, kommt er dann auch noch mit unserer Regierung klar? Kann Gott das? Wie lebe ich mit diesem Wissen? Gott ist stark. Mein Gott ist stark. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie stark Gott ist. Ich glaube, uns geht es oft so wie im Hannes und mir. Wir haben uns so einen Muli gekauft, so einen Bergtraktor, ne? Und wir wissen immer noch nicht, wie stark der ist. Der kann ganz viel. Der zieht, das ist eine wahre Freude. Aber wie viel kann er wirklich? Wie steil kann er die Berge hochfahren? Welche Bäume kann er schleppen? Wie stark ist dein Gott? Was traust du ihm zu? Ich glaube, es hängt nicht davon ab, wie stark dein Gott ist. Er ist allmächtig. Es kommt darauf an, wie stark ist dein Glaube an diesen Gott? Oder wie viel traust du Gott zu? Ich möchte mit euch heute Morgen eine Predigt halten. Bitte lauft nicht raus, wenn ihr jetzt den Text lest. Wir werden ein ganzes Kapitel aus der Apostelgeschichte anschauen, die vielleicht so gar nichts mit Neujahr zu tun hat, aber ihr werdet sehen, es hat ganz viel mit Neujahr zu tun. Ich lese einfach mal und dann steigen wir ein. Apostelgeschichte 12 ist ein etwas längeres Kapitel. Ich versuche die Predigt dafür ein bisschen kürzer zu halten. Sie hat nur 10 Punkte. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an einige derer von der Versammlung, um sie zu misshandeln. Er ließ aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert töten. Als er aber sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort, auch Petrus festzunehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und überlieferte ihn zur Bewachung an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, da er gewillt war, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde in dem Gefängnis bewacht, aber von der Versammlung wurde anhaltend für ihn zu Gott gebetet, oder von der Gemeinde. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten gefesselt mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht leuchtete in dem Raum. Er schlug aber Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen ab. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es so. Und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm. Und er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse entlang. Und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartungen des Volkes der Juden. Und als er sich bedachte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der auch Markus genannt wird. Das ist übrigens der, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, von dem wir dies Jahr noch viel hören werden, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Hoftores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Hoftor nicht. Sie lief aber hinein und berichtete: Petrus steht vor dem Hoftor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinn. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen: Es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und gerieten außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Und er sprach: Berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Das ist übrigens der Jakobus, ein Bruder des Herrn Jesus. Der andere Jakobus, der im Vers 1 getötet war, war der Bruder des Johannes. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag geworden war, war eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was doch aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes ihn zu sich forderte und ihn nicht fand, verhörte er die Wächter und befahl, sie abzuführen. Und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Er war aber sehr ergrimmt gegen die Tyrer und Sidonier. Sie kamen aber einmütig zu ihm, und als sie Blastus, den Hofbeamten des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem Königlichen ernährt wurde. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er ein königliches Gewand angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen Johannes mit, der auch Markus genannt wurde. Wieder der Schreiber des Markus-Evangeliums. Soweit Gottes Wort. Die Predigt habe ich überschrieben: Anders als gedacht. anders als gedacht. Was erwartest du vom neuen Jahr 2023? Was wird es bringen? Machst du dir Gedanken? Liest du Prognosen? Hörst du Nachrichten? Ich weiß nicht, was das Jahr 2023 bringen wird. Aber eins weiß ich, es wird anders als gedacht. Ganz anders als gedacht. Vielleicht sind die Zeiten heute genauso düster wie damals. Eine gottlose Regierung, die Freude daran hat, Christen aufzuschlitzen, umzubringen, als Volksschauspiel, ohne Grund, die das Evangelium an allen Fronten bekämpft, sich nicht an Gottes Wort hält, vielleicht nur eine Scheinfrömmigkeit hat und sagt, nicht an dem Passa, es ist Rüsttag, setzen wir den Petrus noch gefangen, wir haben ja noch Anstand, ne? Und dann machen wir es. Das hatte man beim Herrn Jesus schon so gemacht. Aber selbst wenn die Zeiten düster sind, es sind gute Zeiten, es sind brillante Zeiten, es sind einmalige Zeiten, Zeiten, in denen Dinge anders kommen wie gedacht. Ich habe in diesem Text mindestens 10-mal anders als gedacht gefunden. Vielleicht findet ihr noch mehr. Ich gehe das recht schnell durch und dann ist die Predigt auch schon vorbei. Deshalb, ihr müsst gut zuhören, es geht schnell rum. 10-mal anders als gedacht. Das erste Mal anders als gedacht ist, der vor Sorge nicht schlafen dürfte, liegt im Gefängnis und schläft tief und fest. Anders als gedacht. Petrus, einen Tag oder ein paar Stunden vor seiner Hinrichtung, seiner geplanten Hinrichtung, liegt im Gefängnis und schläft tief und fest. Nicht leicht, nicht unruhig, unendlich tief. Anstatt sich zu sorgen, anstatt sich ein paar Gedanken zu machen, vielleicht noch letzte Worte aufzuschreiben, knackt der Kerl. Liegt da und schläft. So fest, dass Gott einen Engel schickt. Und der Engel redet mit ihm, aber das nützt nichts. Er schlägt ihn an die Seite. Petrus steht schnell auf und er muss ihn schlagen. Dann schläft schon fest, ne? Und dann steht er auf und dann fallen dicke Ketten runter. Hast du schon mal Ketten auf den Boden fallen hören? Krabums! Dann gehen Türen auf. Gefängnistüren, so alte. Nicht so mit Sicherheitsschloss und sondern so. Bumm! Fallen die wieder zu. Petrus geht. Aber erst auf der Straße begreift er, hey, das ist kein Traum, ich bin wach. Da wird er erst richtig wach. Wie kann das sein? Wie kommt man dahin? Was ist das Geheimnis von Petrus Schlaf? Es ist dieser Friede, der den Verstand übersteigt. Wann bekommt man den? Wann bekommt man den? Die Bibel sagt, wenn wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen, dann wird das sein. Petrus hat von dem Herrn Jesus gelernt. 2 Kapitel vorher ist die Begebenheit in Joppe mit dem Cornelius berichtet. Apostelgeschichte 10. Von Markus 3, wo der Petrus, ich glaube es ist Kapitel 3 oder es ist 2, wo Petrus als Jünger, nein, es ist Kapitel 1 schon, wo Petrus als Jünger berufen wird, bis Apostelgeschichte 10 sind ungefähr 20 Jahre vergangen. 20 Jahre, in denen Petrus mit dem Herrn Jesus lebt. Was erlebt man in 20 Jahren? An der Seite des Herrn Jesus, 3 Jahre Spezialausbildung, Bibelschulausbildung. Und nach 20 Jahren mit diesem Herrn unterwegs, sagt er in Kapitel 10 noch dreimal, als Gott sagt, ist, nein, 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 mache ich nicht. Und hier in Kapitel 12 hat man den Eindruck, liegt ein Petrus und schläft und hat von dem Herrn Jesus gelernt, zu sagen, ja, Vater. Und Friede ist für ihn da. Er kann schlafen. Er hat gelernt, wie auch der Jesus sich verhalten hat angesichts des Todes. Des Todes auf dem Meer, als er im Schiff liegt und schläft und einen Frieden, eine Ruhe, eine Festigkeit hat, die seinesgleichen sucht. Oder auch, als er vielleicht hat er sich daran erinnert, wie der Herr Jesus, Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander, als der Jesus im Boot geschlafen hat, vielleicht war das Bild für ihn, hinterher in seinen Briefen, im ersten Petrusbrief zu schreiben, dass er sagt, demütigt euch unter die Hand Gottes. Sagt ja, Vater, so wie der Herr Jesus das im Garten Gethsemane getan hat. Und dann könnt ihr eure Sorgen abgeben. Und die mächtige Hand Gottes, unter die ihr euch stellt, wird euch erhöhen zur rechten Zeit. Ich glaube, bei Petrus war das nicht Theorie, sondern Praxis. Und hier zeigt er hat es gelernt, ja, Vater zu sagen, trotz schlimmer Umstände. Trotz Umständen, wo er weiß, morgen geht's aufs Schafott. Keiner von uns ist hier, der so eine Zukunft vor sich hat, oder? Keiner ist hier, der so eine schlechte Zukunft fürs nächste Jahr hat, wie Petrus für den nächsten Tag. Petrus kann schlafen. Petrus kann sagen, ja, Vater, in deiner Hand liegt alles, auch ich. Ich wünsche uns das für nächstes Jahr. Ist egal, was passiert. Ich wünsche uns den Frieden. Dieses Ja Gottes, dass wir einfach, oder Ja zum Willen Gottes, dass wir ruhig schlafen können. Anders wie gedacht. Es gab aber noch andere Leute, die auch anders wie gedacht sich verhielten in dieser Nacht. Eigentlich Leute, die ruhig hätten schlafen können, die wach sind und beten. Also, Petrus hätte eigentlich nicht schlafen dürfen, aber er schläft. Die Gemeinde hätte eigentlich schlafen können. Aber sie ist wach und betet. Warum? Petrus ist im Gefängnis. Petrus ist im Gefängnis. Ich will nicht viel dazu sagen, aber ich habe mich gefragt, wofür haben die Geschwister gebetet? Scheinbar nicht dafür, dass Petrus frei wurde, denn das haben sie nicht glauben können. Das haben sie nicht für möglich gehalten. Ich glaube nicht, dass das der Inhalt ihres Gebets war. Aber sie standen hinter ihrem Bruder. Sie standen hinter ihm und haben für ihn gefleht. Und vielleicht ist das auch ein Stück weit das Geheimnis, dass Petrus schlafen kann. Dass er dieses Zeugnis abgibt, einmalig, was der Friede Gottes kann. Dass er mit seinem Leben, seiner Ruhe Gott verehrt. Sie beten, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde, und dein Reich soll kommen. Wir werden am Ende der Geschichte sehen, das Reich Gottes kommt. Gerade durch diese Geschichte. Ihr Gebet ist erhört worden und darüber hinaus noch viel mehr. Petrus steht plötzlich vor der Tür. Wenn Menschen sich anders verhalten als gedacht, wenn sie nicht den Schlaf mehr lieben wie das Gebet. Ja, es ist bewundernswert, was die Geschwister damals getan haben, wie sie sich eins gemacht haben mit Petrus. Wenn das geschieht, dann geschehen Dinge, die anders sind wie gedacht. Das dritte anders wie gedacht ist, Türen, die eigentlich zu sein sollten, sind offen. Und das vierte anders ist, Türen, die offen sein sollten, sind zu. Machen wir uns Gedanken über die Türen. Türen, die zu sein sollten, sind offen. Schwere, bewachte Türen. 16 Soldaten für einen Fischer. Schon ein bisschen übertrieben, oder? Der Staatshaushalt scheint ausgeglichen gewesen zu sein damals. Das konnte man sich leisten. Aber Petrus ist nicht abhängig von zu und Türen. Sollten wir vielleicht besser sagen, Gott ist nicht abhängig von zuen oder offenen Türen. Ob Türen zufallen oder offen stehen, spielt überhaupt keine Rolle. Ob im kommenden Jahr Türen fürs Evangelium zugehen oder offen, spielt keine Rolle. Für Gott sind Türen Türen. Die kann man auf- und zumachen, wie man es braucht, wie er es braucht. Hören wir auf offene Türen zu schauen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist häufig in der Christenheit so. Nur weil Paulus mal gesagt hat, uns wurde eine Tür des Evangeliums aufgetan, machen wir eine Lehre daraus. Hier ist eine Lehre, oder hier ist ein Beispiel dafür. Türen sind für Gott kein Hindernisgrund, ob sie offen oder zu sind. Vielleicht mag er zu Türen noch viel lieber, weil dann kann er zeigen, was er drauf hat, wie stark er wirklich ist, was er tun will im kommenden Jahr. Wir wissen es nicht. Hör auf Umstände zu schauen. Ich möchte was ganz Provokantes sagen und ihr dürft mich dafür auch sehr kritisieren. Hört auf, Nachrichten zu schauen. Das ist Gift. Das ist Gift. Ihr werdet euren Blick auf die Umstände lenken. Und ihr werdet ständig im nächsten Jahr vor zu und Türen stehen. Schaut auf Gott und schlaft gut. Und alles andere ist sein Problem. Die Türen, die aufgehen müssen, werden aufgehen. Weil er der Herr ist. Jakob hatte einen starken Gott und den hat er angerufen. Wie stark ist dein Gott? Ist er so stark, dass du sagst, mir ist egal, wie der Ölpreis steigt, ob mein Geld langt, wie das sich weiterentwickelt mit den Preisen, ist alles egal. Ich stehe doch in Gottes Hand. Sagt, ihm gehört doch alles. Und er hat gesagt, alles ist euer. Was willst du mehr? Was willst du mehr als alles? Steht in seiner Hand. Schau auf ihn, nicht auf die Türen. Schau lieber ein bisschen auf die Tür, die eigentlich offen sein sollte und die zu war. Die Tür der Gemeinde war verschlossen. Warum? Keine Veranstaltung, doch, waren alle da. Tür zu. Abgeschlossen. Warum? Aus Angst? Aus Unglauben? Ich will nicht urteilen. Ich will nicht urteilen. Aber ich will mich fragen, wie sieht meine Tür aus? Wie sieht meine Tür daheim aus? Ist sie offen für Hilfesuchende? Ist sie offen für Geschwister? Ist sie offen für die Welt? Darf sie hineinschauen in mein Leben? Wie sieht meine Herzenstür aus? Kann Gott ungehindert ein- und ausgehen? Darf er über mich verfügen? Oder habe ich doch noch so Kämmerlein, die mir gehören? Frag dich das selber. Ich gehe weiter, wir haben ja noch ein paar Punkte, 4 haben wir. Das fünfte anders als gedacht ist der meint, dass er träumt muss feststellen, dass er wach ist. Petrus, Apostelgeschichte 12, Vers 11. Und die, die die Rettung Gottes sehen und verkündigen, werden für Träumende erklärt, für Spinner, für Verrückte. Wer ist bei klarem Verstand? Nochmal, der, der meint, zu träumen, muss feststellen, es ist wahr. Petrus dachte, ich sehe ein Gesicht, das ist nicht echt. Und draußen auf der Straße stellt er fest, Gott ist real. Das, was gerade in meinem Leben geschieht, das ist der Wahnsinn, das ist wahr. Aus Glauben, aus Träumen wird plötzlich Wahrheit. Schauen. Wie sieht es aus? Hast du einen offenen Blick dafür, was real ist in deinem Leben? Hast du einen Blick dafür, was Gott tut? Wie er Umstände dir schickt, nicht um dir zu schaden, nicht um dir Feind zu sein, sondern um dich zu verändern, um dir Glaubenserfahrung zu schenken, dass ein Stück weit du vom Glauben zum Schauen kommst, ein Stück weit. Wenn der Herr nicht wiederkommt im kommenden Jahr, dann wünsche ich uns ganz viele solcher Erlebnisse wie Petrus, dass du plötzlich denkst, hey, das ist nicht wahr. Ich glaube, ich träume. Ich glaube, ich sehe ein Gesicht. Und dann stellst du fest, nein, Gott handelt an mir. Das ist real. Gott wirkt. Und du machst Erfahrungen mit deinem Gott und wirst reifer. Sollte der Worst Case eintreffen, der schlimmste Fall, und der Jesus käme nächstes Jahr wieder, dann würden wir für alle Zeit vom Glauben zum Schauen kommen. Dann hätten wir jeden Tag das Erlebnis, was Petrus hier hatte, an dem Tag, an dem er hingerichtet werden sollte. Merkt ihr, schlechte Tage, gute Tage? Was sind schlechte Tage, was sind gute? Je düster die Zeiten sind, je brillanter für unseren Herrn, dann führt er uns vom Glauben zum Schauen. Dann dürfen wir Erfahrungen mit ihm machen. Die Rode, die die Rettung Gottes gesehen hat, die sagt, ich bin hellwach, draußen steht Petrus, die sagt, was tüttel dich? Stimmt nicht. Du bist von Sinnen, sagen sie. So geht's Menschen, die Gottes Handeln auf dieser Erde verkünden. Traurig ist nur, dass es hier in der Gemeinde geschieht. Ich wünsche uns das nicht. Ich wünsche dir niemals, dass wenn du hier vorne stehst und von den Taten Gottes in deinem Leben berichtest, da Leute sagen müssen, ey, du spinnst. Du bildest dir was ein. Hüten wir uns davor. Damals war das in der Gemeinde so. Ich glaube manchmal vielleicht auch bei uns. Aber hier fand real statt. Gott greift ein. Gott erhört Gebet. Gott bewegt Städten. Gott bewegt Fesseln. Gott bewegt Menschen. In Johannes 12 gibt es einen ganz kleinen Abschnitt, zwei Verse. Den möchte ich euch vorlesen. Da heißt es, Johannes 12, Vers 37 und 38, wiewohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, auf dass das Wort des Propheten Jesajas erfüllt würde, welches er sprach, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Und wenn du dann den Vers davor liest, dann kriegt es eine ganz erschreckende Wendung. Da heißt es, dieses redete Jesus und verbarg sich vor ihnen. Wenn du den Herrn Jesus im Jahr 2023 wenig erleben solltest, wenn du oft das Gefühl haben solltest, er ist weit weg, er hat sich vor mir versteckt, dann frag dich, ob es daran liegt, dass du ihm nicht glaubst, dass du die Zeichen und Wunder, die hier stehen, und die Machttaten einfach nicht ernst nimmst. Der Jesus mag eins ganz gewiss nicht, wenn wir ihn nicht ernst nehmen. Darauf reagiert er sofort. Er verbirgt sich und er redete, dieses redete Jesus und verbarg sich vor ihn. Gott ist in dem Herrn Jesus. Der Jesus ist Gott. Und wenn man ihn nicht ernst nimmt, dann nimmt man das Unglauben. Wenn wir ihn nicht ernst nehmen, das, was er uns sagt, das, was er an uns tut, dann ist es Unglauben und er zieht sich zurück. Das nächste Widerspruchspaar, anders als gedacht. Der siebte Punkt. Der, der sterben sollte, lebt weiter. Petrus sollte sterben. Genau an dem Tag, an dem unsere Geschichte spielt. Und Gott hat gesagt, nein, Petrus brauche ich noch. Petrus hat noch viele Aufgaben. Er muss noch Briefe schreiben. Und dann kommt der Tag, an dem ich mich in seinem Tod verherrlichen will. Wir sterben nicht am Willen der Menschen. Schon gar nicht am Willen des Teufels. Schon gar nicht am Willen der Feinde Gottes. Kannst ganz beruhigt sein. Kannst dich hinlegen, kannst schlafen. Wir sterben am Willen Gottes. Wir sterben nicht an Umständen. Wir sterben nicht an Krankheiten. Sondern wir sterben am Willen Gottes. An dem Tag, den Gott bestimmt hat. Prediger 8, Vers 8, kein Mensch hat Gewalt über den Wind zurückzuhalten und niemand hat Gewalt über den Tag des Todes. Auch gibt es keine Entlassung im Krieg und die Ungeduld rettet nicht ihren Herrn. Umstände spielen keine Rolle. Gott hat die Gewalt. Psalm 31, Vers 16, in deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 7 redet der Jesus selber, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Keine Angst vorm Tod. Petrus' Tod war fest beschlossen. Nicht nur von der Regierung, vom ganzen Volk. Heißt es in unserem Vers. Und Gott hat den Tag des Todes in der Hand. Er bestimmt. Aber da gab es achtens noch welche, die meinten, sie würden ewig leben. Die ließen sich plötzlich verehren als Gott. Die hatten vor, noch lange zu leben. Und die sind plötzlich hin. König Herodes. Von jetzt auf gleich, bums, Ende. Wir haben nichts in der Hand. Gott ist ewig, Herodes nicht. Er hatte keine Macht, außer von Gott. Er hatte nicht mal Macht über sich selbst, über sein Leben. Gott bestimmt die Zeiten und Lebenslängen und auch das Leben der Widersacher. Auch das Leben derer, die gegen Gottes Plan arbeiten. Das kann ein Trost sein fürs nächste Jahr. Wenn du spürst, was geschieht hier auf dieser Welt, denk dran, Gott hat jeden in seiner Hand. Er bestimmt die Lebenslängen und er sagt, wann es genug ist. Der Jesus sagt mal zu Pilatus, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Johannes 19, Vers 11. Oder In Matthäus 6 ermahnt uns der Jesus als seine Jünger und sagt, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzufügen? Du kannst es nicht. Du kannst ganz beruhigt ins nächste Jahr schauen. Ob wir dann noch alle hier sind oder nicht, es liegt in seiner Hand. Das Vorletzte, anders als gedacht, ist, die Ehre, die man sich selber nimmt, zerfällt. Herodes hat sich als Gott verehren lassen. Oh, das hat ihm gefallen. War ja nicht seine Idee, das Volk hat das gesagt, aber er hat es angenommen. Und das hat ihm gut getan. Das nimmt er mit. Da ist er nicht gegen aufgestanden. Das wollte er haben. Er hat sich diese Ehre genommen. Aber sein Ende? Absolut unwürdig. Die Ehre, die du dir selber nimmst, die dir nicht zusteht, die zerfällt, anders als gedacht. Das Ende von Herodes spottet nicht nur dem Ende eines Menschen, sondern schon gar dem Ende eines Königs. Das wünscht man niemandem, von Würmern zu fressen zu werden. Aber was ist das für ein Spott, wenn solch ein Ende einen Menschen trifft, der sagt, ich bin Gott? Mir kommt es vor, als hätte der Allmächtige Humor. Als hätte er sich hier was überlegt. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass Würmer plötzlich da sind. Das ist ja Gottes Plan gewesen. Als hätte Gott hier vor, ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, wie lächerlich es ist, wenn Menschen sich an seine Stelle setzen. Zum Glück steht keiner von uns in der Gefahr, morgen zu sagen, ich bin Gott, oder? Aber wie verhalten wir uns oft? Wie oft schauen wir, was wir können? Wie oft machen wir uns Sorgen über das nächste Jahr? Wie oft verhalten wir uns so, als wären wir Gott? Und wenn wir was geschafft haben, uns hingekriegt haben mit unseren Sorgen, dann sagen wir, super. Und lassen uns verehren, was uns gar nicht zusteht. Hüte dich vor den Würmern. Sei vorsichtig, wie du über dich denkst. Hüte dich davor. Lass dir das Beispiel vom Herodes eine Warnung sein, auch als Christ. Der letzte Punkt, anders als gedacht. Das Reich und das Evangelium, das man auslöschen wollte, das lebte weiter. Das erfuhr Aufwind. Das kam zu Ehren. Darf man das so sagen? Gott sorgt sich um die Heiligkeit seines Namens. Er hat Acht, dass sein Reich wirklich kommt, auch wenn wir vielleicht zu schwach dafür beten. Und er hat das Geschehen seines Willens fest im Griff. Obwohl Herodes die Schlüsselleute des neuen Christentums hat umbringen lassen, Jakobus. Und der nächste sollte Petrus sein. Dann wäre doch die Sache eigentlich zum Erliegen gekommen, oder? Lesen wir, das Evangelium oder das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Und die Ehre des Herodes, den haben die Würmer gefressen. Das Evangelium mehrt sich. Und dann kommt dieser komische Vers 25, da wo Paulus, Barnabas ausgesendet werden oder wieder zurückgehen. Wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, stellt man fest, dieser Vers ist genau der Anfang der ersten Missionsreise. Europa wird missioniert. Du und ich, hier sind unsere Wurzeln. Anders als gedacht. Das Wort Gottes wächst und mehrt sich. Es entsteht Frucht, innerlich und äußerlich. Es kommen Menschen dazu und die, die das Wort Gottes angenommen haben, wachsen. Das Evangelium läuft bis ans Ende der Erde und ans Ende der Zeit. Niemand hat es aufhalten können. Auch als es noch so klein war, als auch es noch so handlich war, als man noch mit dem Wegräumen von einigen Leuten es hätte ausradieren können. Gott hat gewacht. Gott hat gehandelt. Gott hat seinen Willen zustande kommen lassen. Eine Frage zum Schluss. Wo liegt in diesem Willen Gottes, in diesem genialen Plan, den er hat, wohl das Jahr 2023? Was hat Gott wohl vor? Was wird er zustande kommen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Und er sitzt 2023 auf dem Thron und lässt vieles anders kommen als gedacht. Eins wollen wir festhalten. Wir haben einen starken Gott. Unseren Gott. Amen.